Oder Klassen und ich sind uns zwar einige Male begegnet, aber wir haben nie, so viel ich weiß, einen intensiven Austausch gehabt, um uns theologisch kennenzulernen. Hier und da hatten wir einige Gespräche und je mehr wir einander kennenlernten, stellten wir fest, dass wir schon auf der ähnlichen Linie waren. Und es freut mich, dass das so war in diesen Tagen, dass die Aussagen sich so überschnitten, das heißt, dass sie in ähnliche Richtung gingen. Das Letzte möchte ich durchaus unterstreichen, dass das Gesetz als Wille Gottes immer noch aktuell ist und dass die Gnade im Alten Testament wirklich als Verheißung da war und auch erlebt werden konnte. Das Problem in der Unterweisung ist dieses, dass wir besonders bei einer größeren Zahl nicht immer wissen, wo der Einzelne gerade steht in seinem geistigen Wachstum, geschweige denn in seinem geistlichen Wachstum. Wir wissen nicht immer, wo er gerade steht in dem, was er erlernt hat, erkannt hat und wie er auffasst und wie er glaubt. Man setzt dann einfach einiges voraus und erst in der Reaktion zeigt es sich, ob man es getroffen hat oder nicht, ob Missverständnisse da waren. Und deshalb ist so ein Echo gut, damit wir erfahren, wie wir noch und wo wir noch Lücken auffüllen können. Es wäre natürlich schön, noch eine Woche jetzt anzuschließen und mittels Gespräche die Unterweisung fortzusetzen. Aber alles hat in dieser Welt seine Grenze, auch die Zeitgrenze. Und in der Ewigkeit werden wir natürlich viel Zeit haben, darüber zu sprechen. Es sind noch einige Fragen da, auf die ich eingehen möchte. Lukas 21, Vers 32. Welches Geschlecht ist gemeint und was muss alles geschehen? Nun, was alles geschehen muss, das steht in diesem Text da geschrieben. Welches Geschlecht, das ist nicht so deutlich. Es gibt verschiedene Antworten, die hier uns geboten werden. Eine Antwort, die sehr stark kursiert, ist die, dass ein Geschlecht ein gewisser Zeitraum wäre. Soviel ich weiß, wird das Wort Geschlecht nie so gebraucht. Trotz Herr Lindsay und anderer, Wim Margot vielleicht und andere. Man kann ein Geschlecht nicht mit einer Anzahl von Jahren definieren. Das ist ein Missverständnis, wenn man von Geschlechtern redet. Geschlechter sind Menschen. Das muss man im Auge behalten. Geschlechter sind Menschen, auch wenn ein Geschlecht das andere dem anderen folgt. Es geht nicht um Zeiträume, sei es 25 Jahre, sei es 70 Jahre. Man kann also nicht mit diesem Begriff messen. Man kann also nicht so ausgehen davon, so und so viele Jahre nach Israels Staatsgründung und so weiter müsste dann einiges geschehen. Denn das Wort Geschlecht wird meines Erachtens, ich bin dem noch in letzter Zeit nachgegangen und dieses fiel mir auf, man kann es nicht als eine Zeitrechnung auffassen. Es handelt sich hier um Menschen, entweder um Menschen einer besonderen Zeit oder Menschen einer besonderen Rasse oder eines Volkes. Aber es ist, soviel ich weiß, immer die Menschen selbst, die ein Geschlecht sind. In diesem Fall, denke ich, handelt es sich um das Geschlecht Israels schlechthin. Zunächst einmal ist es das Israel, das Jesus vor sich hat, aber dieses Geschlecht wird als Volk nicht vergehen. Es ist von Gott erwählt worden, um ein Zeichen zu sein oder wie man es auch sagen kann, als Zeigefinger an der Uhr Gottes. Und Gott gebraucht dieses Volk, um immer wieder ein Hinweis zu sein darauf, dass er da ist und dass er in dieser Welt am Werk ist und dass eine Zukunft kommt, dass es eine Zukunft gibt, die anders sein wird. Israel ist in dieser Hinsicht immer wieder ein Erinnerungssignal. Gott ist am Werk. Und das Volk wird nicht vergehen, bis Jesus kommt. Der Teil des Volkes, der wirklich Israel ist, nach dem Herzen Gottes, wird nie vergehen, bis in alle Ewigkeit, weil er Teil des Volkes Gottes ist, das erkauft wurde mit dem Blut. Wenn Bruder Klassen vom Erbe gesprochen hat, dann stimmt das. Das heißt, die Gemeinde ist in der Tat das Evangeliumserbe Israels. In diesem Sinne ja, Israel bekommt die Verheißungen, die im Alten Testament durch den Messias gegeben wurden. Wenn wir sagen, die Gemeinde erbt nicht die Verheißungen Israels, dann geht es nicht um alle Verheißungen Israels, sondern nur um den Teil, der noch aussteht, was das messianische Königreich betrifft. In diesem Sinne kann man nicht die Gemeinde gebrauchen, um Israel auszuräumen und wegzuschaffen. So nicht. Aber die Gemeinde ist zunächst Israel, das wahre Israel. Das wahre Israel ist zunächst die Gemeinde. Es hat keine anderen Christen als Israeliten zunächst. Zum Zeitpunkt, wo Jakobus seinen Brief schreibt, hat es offensichtlich nur Israeliten, die Christen sind. So früh datiert der Brief. Deshalb kann er seinen Brief an das Volk Israel richten, dass er dort 12 Stämme nennt. Seine Adressaten sind einfach die Christen, das wahre Israel. Römer 2, Ende auch, wer beschnitten ist, der ist der rechte Israelit. Vorausgesetzt, er war ein Israelit als er zuerst. Es geht da um echte Israeliten, nicht darum, dass Nicht-Israeliten zu Israel werden, wenn sie im Herzen beschnitten werden. Der Israelit ist ein wahrer Israelit, der nicht nur äußerlich, sondern auch im Herzen beschnitten ist. Die ersten Christen sind also Israeliten. Da überschneidet sich Gemeinde und Israel. Also dieses Geschlecht, zunächst einmal das ganze Volk Israel, aber wenn Jesus kommt oder schon vorher, wird dieses Volk dezimiert, das heißt beschnitten, mehr und mehr sterben, sodass, wenn Jesus kommt, nur ein Rest übrig bleibt und dann wird ganz Israel gerettet, aber nicht verwandelt dem Leibe nach, sodass immer noch die Möglichkeit besteht, dass Kinder sich nicht bekehren von diesen bekehrten Israeliten, wenn sie im tausendjährigen Reich leben. Die können sich dann bekehren. Übrigens kam jemand nach dem Test zu mir und fragte, ob es im tausendjährigen Reich Bekehrungen geben könnte. Und die Frage, gibt es Christen, die nicht entrückt werden, wurde darauf bezogen. Wenn das der Fall ist, dann muss die Frage mit Ja beantwortet werden. In der totalen Heilsgeschichte kann es vorkommen, dass es Christen gibt, die nicht zur Entrückung gehörten, aber nur die, die nachher sich bekehren. Bei der Entrückung werden nur Christen entrückt, das ist klar. Also, das Volk Israel besteht auch bis zum Ende des tausendjährigen Reiches. Aber dann hört es auf. Dann besteht nur der Teil von Israel, der wirklich im Herzen Israel war. So ist das Wort Jesu wahr. Dieses Geschlecht vergeht nicht, bis alles geschehen ist. Alles, was Gott geplant hat. Nächste Frage. Ist es nach 2. Thessalonicher 2, Vers 3 auch gewiss, dass Jesus erst nach dem Erscheinen des Antichristen kommt? Das scheint der Text zu sagen. Wenn wir ihn richtig auffassen, dann scheint das zu sein, was er sagt. Müssen wir wohl dabei bleiben. Daraus folgt aber die nächste Frage, muss laut 2. Thessalonicher 2, Vers 4, laut dem nächsten Vers, vor dem Auftreten des Antichristen in Jerusalem der Tempel aufgebaut sein. Da muss daran erinnert werden, dass es zwei Wörter für Tempel gibt. Das ein Wort für Tempel, das normalerweise vom jerusalemischen Tempel gebraucht wird, ist Hieron, und das bedeutet der ganze Tempelbaukomplex, das ganze Tempelareal. Das ist der eigentliche physikalische Tempel. Dann gibt es ein Wort, das eher den geistlichen Aspekt, den inneren Aspekt meint, und das ist Heiligtum, Naos. So sind wir zum Beispiel ein Tempel Gottes, ein Naos, 1. Korinther 6, Vers 19, 20. Wir sind ein Heiligtum, dieses Wort könnte man mit Heiligtum übersetzen. Und das ist das Wort, das wir hier haben. Er wird sich ins Heiligtum setzen. Nun ist die Frage, in welchen Tempel setzt er sich? In den Tempel, der Gemeinde Jesu heißt oder sich für Gemeinde Jesu ausgibt, was heute schon eigentlich geschieht, dass das antichristliche Wesen sich im Bereich des Volkes Gottes breit macht und starken Einfluss gewinnt und dass das dann seinen Apex oder seinen Höhepunkt finden würde, wenn der Antichristus selbst etwas Ähnliches tut? Oder bezieht sich das auf einen physikalischen Tempel? Das bleibt ungewiss, und so merken wir wieder, ist wieder ein ungewisser Aspekt in der Prophetie, sodass wir auf jeden Fall darauf gefasst sein müssen und bereit sein müssen, Jesus zu begegnen, sollte er heute kommen. Nun möchte ich noch in den mir gebliebenen Minuten einen Überblick geben über den Rest der Offenbarung. Es sind einige Fragen gekommen in Bezug auf das Ordnen von Material. Und dazu hätte ich eigentlich sehr gern etwas gesagt, denn da tut mancher sich sehr schwer. Aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit dazu jetzt gebrauchen sollte. Oder wäre das in der Tat so wichtig? Einige Fragen sind gekommen. Jemand hat mich gefragt in Bezug auf meine Gliederung und so weiter. Ich bin etwas hilflos, ich weiß nicht genau, was ich da sagen soll. Man kann nicht einfach meine Gliederung übernehmen oder meine Notizen. Ja? Jeder muss arbeiten, so wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Man kann einige allgemeine Richtlinien geben. Zum Beispiel, wie hebt man etwas auf? Eins der besten Methoden ist der Leitsordner. Da kann man sehr schnell etwas heften und ablegen. Oder man kann auch Schachteln gebrauchen. Moody, der Evangelist, hat Kuverts gebraucht und dann einfach gezeichnet. Und diese tut man in einer gewissen Reihenfolge. Das Mittel zur Aufhebung kann sehr verschieden sein, aber man sollte schon eine gewisse Ordnung darin haben. Bevor Sie es merken, haben Sie nur Stapel von Papier und dann kommt jemand mit einer Frage, Moment einmal, ich denke, das dürfte so zwei Drittel unten sein. Und dann, das kann mir auch passieren, wenn ich nicht zeitig etwas ordnete. Ich habe auch diese Stapel und ich bete schon, dass sie sich verringern möchten, eher bevor sie sich noch vergrößern. Man muss auf dem Laufenden bleiben, sonst geht man unter Papier mit der Zeit. Wenn man Notizen nimmt, wenn man etwas aufhebt, wenn Sie keine Notizen machen, natürlich, wenn Sie ein so gutes Gedächtnis haben, selig sind Sie, wenn Sie das... wenn das so ist. Ich hatte einen Professor, Dr. Unruh, den über der Klasse noch gekannt hat, war noch dein Lehrer, ja, in Winkler?
Ja, nur zum Teil.
Nur zum Teil? Der war schon weg? Ja, aber das war schon, ihr wisst, erst nach dem Krieg kommen, ja, stimmt. Ja. Er sagt, es werde behauptet, wenn man Notizen mache, dann würde man vergessen. Da ist auch etwas dran, ja. Denn wenn man Notizen macht, ist die Mentalität so, jetzt ist es da. Und dann legt man das ad acta gleichsam. Ja? Und dann ist es nicht mehr hier. Man ist nicht mehr genötigt, es hier im Kopf zu behalten. Was mir eine große Hilfe übrigens ist, dass ich einen Text oder Notizen, die ich zum Text gemacht habe, wenn ich verkündigen soll, noch einmal richtig durchdenke, sodass mir das in großen Zügen vor Augen steht, vor dem inneren Auge. Wenn ich dann eine Gliederung habe, das Knochengerüst und einige Schriftstellen, dann kann ich und dann komme ich einigermaßen zurecht. Ich habe aber gemerkt, dass ich ganz abhängig bin vom Herrn. Ich bin von zu Hause aus kein Redner. Und im Nu kann mir der Herr alles nehmen, was ich meinte, einmal gelernt zu haben. Es bleibt alles Geschenk. Man muss dauernd auf dem Laufenden bleiben mit dem Gebet und in der vollständigen Abhängigkeit von Gott bleiben. Sonst werden wir schiefe Wege gehen. Wir dürfen uns nicht auf uns selbst verlassen, auch wenn Gott die Gaben gebraucht, die er uns gegeben hatte. Also einigermaßen Ordnung hineinbringen. Wie kann das geschehen? Nun, es ist eine Hilfe, wenn Sie einmal alles, was direkt mit der Bibel zu tun hat, Ihre verschiedenen Übersetzungen, Entschuldigung, ich kann etwas anders weiter ausholen, wir haben verschiedene Arten von Material. Wir haben Bücher, wir haben lose Blätter, wir haben Zeitschriften und Hefte, wir haben Kassetten, Einzelblätter, verschiedene Arten von Material. Nun ist die Frage, wo heben Sie das auf, ob Sie das durcheinander tun oder nicht. Wenn Sie die losen Blätter in Schachteln tun, dann können diese Schachteln wie Bücher behandelt werden. Dann können sie zusammen mit den Büchern, wenn sie markiert sind, in einer Bibliothek da stehen. Haben Sie Leitsordner, die können auch auf einem Brett stehen. Und dann ist es einfacher. Die stehen dann dort, wo sie stehen sollten, unter den Büchern. Haben Sie aber Mappen, dann ist das gleichsam eine zweite Bibliothek. Die stehen dann im Schrank, im Aktenschrank. Ich habe Mappen, sie sind sehr leicht zu hantieren. Ich habe kleinere und größere Mappen und die kann man dann schnell gebrauchen. Ich bin nie auf das Leitsordnersystem eingegangen. Ich kannte es nicht von drüben. Ich hatte mich umstellen müssen. Ich habe das Mappensystem mitgebracht. Aber ob so oder so, man sollte sich klar sein, wo was ist. Also jetzt grundsätzlich, ob das Bücher sind, ob das Mappen sind, man sollte ein System haben. Etwas, das zur Bibel selbst gehört, ob das Abschriften sind, ob das Kopien sind. Ich schreibe den Text oft ab. Man empfiehlt das übrigens auch, den Text neu auszuschreiben, bevor man predigt, damit man, das ist eine Hilfe, ihn vor Augen zu führen. Oder Notizen zu Texten, zu Bibeltexten oder Kommentare, Hefte zu Bibeltexten. Das ist alles direkt Bibelmaterial. Und alle Ihre Predigtnotizen, wenn sie textliche waren, können dahin kommen. Oder Predigten von anderen, von Spurgeon oder von jemand anderem. Die können dorthin kommen. Haben Sie aber Material zu Themen, zum Thema Sünde, zum Thema Heiliger Geist, zum Thema Teufel und so weiter. Diese kommen dann entweder in einem System, wo Sie alles systematisch geordnet haben, oder wenn Sie Anfänger sind, einfach in der Reihenfolge, wie die Buchstaben im Alphabet vorkommen. Zum Thema Mensch, zum Thema Sünde und so weiter. Das kann, wenn Sie Kuverts haben oder Ordner oder Mappen, dann kommt das in dieser Reihenfolge. Wenn Sie anfangen, ist ein Ringheft einfach gut. Dann haben Sie vielleicht ein Blatt für ein Thema. Und dann ist es sehr leicht, das hineinzutun. Und dann sammeln sich vielleicht die Ringhefte. Nun, dann haben Sie mehrere Ringhefte. Die können auch wie Bücher behandelt werden. Ja. Hauptsache ist, dass Sie ein System haben, mit dem Sie arbeiten können. Grundsätzlich ist wichtig, dass Sie Ihr Material nach zwei Linien ordnen. Sonst kommt es durcheinander. Einmal studieren wir die Heilige Schrift textlich. Das Material, die Notizen dazu kommen in der Reihe, die werden in der Reihe aufgehoben, wie die Texte in der Bibel vorkommen. Etwas zu 1. Mose 40 kommt vor etwas zu Daniel 7. Ja? Ob da etwas Notizen dazwischen sind oder nicht, das ist einfach in derselben Reihenfolge, wie Texte in der Bibel vorkommen. Wenn wir unsere Bibel kennen, dann ist es sehr leicht, das Material dort zu finden. Das ist etwas zu Daniel, das ist etwas zu Jesaja, das ist etwas zu Matthäus. Das ist dann in dieser Reihenfolge aufgehoben. Wenn es aber thematisch ist, das ist auch Bibelstudium, aber damit es schwer zu finden sein, ja, dann müssen Sie alphabetisch ordnen, zunächst einmal. Später, wenn Sie viel Material haben, dann werden Sie gewisse Schwerpunkte haben und dann ein Gliederungssystem haben. Dann ist es eine Hilfe, wenn Sie die vier Symbole verwenden, römisch 1, groß A, arabisch 1, klein a, und dann immer unterteilen. Dann haben Sie ein System darin. Das ist das Einfachste. So, das waren nur einige Gedanken dazu. Jetzt kommen wir zurück zur Offenbarung. Wir waren bis zu Offenbarung 4 und 5 gekommen. Man kann die Offenbarung verschieden aufteilen. Wenn wir die ersten 5 Kapitel als einleitend, grundsätzlich einleitende Kapitel betrachten, dann wären diese Kapitel immer noch zum ersten Teil gehörend. Also zum ersten Teil gehörte Groß A, der Briefeingang 1, 1 bis 9, dann der Bericht von der Begegnung mit dem erhöhten Herrn 1, Vers 10 bis 20, der Rest des Kapitel 1, dann Groß C, die diktierten Briefe, Kapitel 2 und 3, und jetzt kämen wir zu Groß D, der Gott der Geschichte und seine Umgebung. Kapitel 4 und 5, der Gott der Geschichte und seine Umgebung. Dieser Gott wird hier geschildert, in Bildform natürlich, und seine Umgebung. Johannes bekommt hier die himmlische Perspektive, das heißt den himmlischen Standort, lernt er kennen, und von dort aus zeigt ihm Gott die zukünftigen Ereignisse, den Hauptteil der Offenbarung. In Kapitel 4, übrigens ist eine Hilfe, wenn wir wissen, wie unsere Welt gestaltet ist. Gott ist dreieinig und er hat seine Fingerabdrücke gleichsam zurückgelassen in dieser Welt. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, er ist drei. Und diese Zahl 3 liegt in der Schöpfung drinnen. Das haben Wissenschaftler erkannt. Das ganze Universum, alles was geschaffen wurde, besteht aus 3 Hauptteilen. Erstens Materie. Zweitens Raum. Die Materie ist im Raum. Und drittens Zeit. Das sind die Bausteine von allem. Das sind die grundsätzlichsten Bausteine. Alles gehört dazu. Zeit, Raum, Materie. Weiter. Diese 3 sind wiederum aufgeteilt in 3 Bausteine. Die Zeit ist aufgeteilt in Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Die Materie ist aufgeteilt in 3. Der Raum ebenfalls in 3 Dimensionen. Ja. Und diese Bausteine hat Gott geschaffen. Und sie kommen immer wieder auch vor, das heißt die ersten 3, die nächsten 3 nicht notwendigerweise alle, aber die ersten 3 kommen immer wieder vor. Hier haben wir Gegenständliches, Gott handelt und er tut das in Raum und Zeit. Kapitel 4 ist der Raum, Kapitel 5 ist die Zeit. Grundsätzlich sind das die Schwerpunkte. Der Gott der Geschichte, der Gott, der die Zukunft, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt, dieser wird in seinem Raum, im himmlischen Raum gezeigt. Und dort wird er als Herr der Schöpfung gezeigt. Lesen Sie den letzten Vers, Vers 11. Ja. In Kapitel 4 wird Gott gesehen auf seinem Thron als Gott des heilsgeschichtlichen Raumes. In diesem Raum ist er Herr und thront er. Das ist mehr stationär. Im nächsten Kapitel geht man einen Schritt weiter und dort wird Gott als Gott der Geschichte geschildert. Er ist der, der durch das Lamm das Heil erworben hat. Das Lamm ist gekreuzigt, geschlachtet. Und dieses Lamm kann nun die Geschichte gleichsam in die Hand nehmen mit 7 Siegeln, das Buch mit 7 Siegeln, und kann die Geschichte zu Ende führen. Er hat die Geschichte in der Hand. Ja? Gott hat sie in der Hand, hat das Buch in der Hand. Gott reicht dem Lamm das Buch und jetzt hat das Lamm dieses Buch in der Hand. Es ist würdig. Das heißt, es hat die Fähigkeit, die Gemeinde Jesu durch diesen Raum, der gefährlich geworden ist, durch die Zeit zum Ziel zu bringen, trotz aller Angriffe. Und am Ende, das Buch der 7 Siegeln ist gleichsam ein Testamentbuch, am Ende kann Gott diesem Volk Gottes, seinem erlösten Volk, das Erbe aushändigen. Das ist der Sinn dieses 7-siegeligen Buches. Gott vermag nun, sein Volk durch eine gefährliche Welt hindurchzubringen, bewahrt, vermag unterwegs alle seine Feinde zu besiegen, sodass sein Volk bewahrt bleibt. Er ist auch zu gleicher Zeit Herr der Schöpfung. Satan gebraucht die Schöpfung, er gebraucht die Schöpfung. Die Schöpfung ist also ein Kampfplatz. Aber Gott bleibt der Siegende. Am Ende steht das Lamm da als König. So ist das Lamm fähig, die sieben Siegel zu brechen, das Volk Gottes hindurchzubringen. Das ist, glaube ich, der Sinn von Kapitel 5. Es bereitet uns vor auf die Kapitel 6 bis 19, die zeigen, was in diesem Buch geschrieben war und dass das Lamm imstande ist, zu herrschen in seiner Gemeinde und in der Welt, wo seine Gemeinde gefährdet ist. Lösen wir die Gemeinde aus dieser ganzen Zeit, dann verliert das alles seinen Sinn. Ja. Aber behalten wir die Gemeinde da, dann bekommt das Ganze, die ganze Offenbarung einen Sinn. Dieses Buch der sieben Siegel ist die Mitte des ganzen Offenbarungsbuches. Also 4 und 5, der Gott der Geschichte. Kapitel 4, der Gott des Geschichtsraumes oder der Geschichtsszene, der Bühne. Kapitel 5, der Gott des Geschichtslaufes. Noch einmal die Fragen vielleicht, weil das so wichtig ist. Kapitel 5 ist sehr entscheidend für das Verstehen der Offenbarung. Der Ruf nach dem Würdigen. Dieser Ruf nach dem Würdigen ist eigentlich die Frage, eine Frage. Und wenn man diese Fragen erkennt, dann versteht man auch die Konsternation, das heißt die Verwirrung von Johannes, die eine Traurigkeit, dass niemand gefunden wird. Wenn niemand gefunden wird, was soll die Gemeinde? Dann ist sie aufgeschmissen. Ja? Zunächst einmal sieht es so. Und da ist interessant, dass niemand gefunden wird, der die Gemeinde durchbringen kann. Niemand. Und niemand unter der Erde. Die Toten können uns nicht helfen. Ja? Die darf man nicht befragen. Die können auch nicht helfen. Sehr sorgfältig wird alles abgeklopft. Nirgends. Überall sucht der Mensch nach anderen Lösungen. Es gibt keine anderen Lösungen. Nur hier bei dem, der bereit war, die ganze Schuld der Menschheit auf sich zu nehmen und geschlachtet zu werden. Nur hier ist derjenige. Und er ist gleichzeitig der Löwe, der Gott Israels, der sich schlachten ließ. Dieser ist es, der der herrliche Gott war und erniedrigt wurde bis zum Tode. Dieser ist es, der imstande ist, alles in seine Hand zu nehmen und sein Heil, seine Absichten zum Ziel zu führen. Die Frage nach dem Würdigen ist die Frage, wer vermag, seine Widersacher zu überwinden? Zweitens, wer vermag, die Treuen Gottes durch die feindliche Welt hindurchzubringen? Drittens, wer vermag, die Naturkräfte in der Umwelt des Menschen zu beherrschen und zu lenken? Sie geraten ja aus die Menschen aus dem Griff. Ja? Er kann nicht mehr viel anfangen damit. Heute kann man noch einigermaßen einiges eindämmen. Als es schien, die verschiedenen Feuer in Kuwait seien nicht mehr zu bändigen, es schien alles aus zu sein, war es doch möglich. Immer wieder, und das macht den Menschen Mut, irgendwann wird man doch die Oberhand gewinnen. Gott sagt, das sind nur alles Zeichen. Wenn du jetzt dich nicht rufen lässt, es kommt noch schlimmer. Und die Offenbarung zeigt uns, dass es wirklich schlimm kommen kann. Es ist Gott, der die Natur in der Hand hat, nicht der Mensch. Er sollte herrschen, aber wenn er sich von Gott trennt, lässt Gott ihm die Natur entgleiten. Er darf sie nicht mehr in der Hand haben, er darf nicht mehr darüber verfügen. Und er wird auch gerichtet werden dafür, ist das Ende Kapitel 4, oder es ist später, vielleicht später, wo die bestraft werden, die Natur zerstört haben. Also, wer vermag, die Gemeinde, das Volk Gottes hindurchzubringen und am Ende das Testament auszuhändigen? Dann kommen wir zum Hauptteil. Das waren die einleitenden Kapitel. Wir kommen mit den Kapiteln 6 bis 19 zum Hauptteil. Die sieben Siegelabschnitte mit Zwischengesichten. In diesem Teil 6 bis 19 haben wir Prophetie über die letzte Zeit, von der wir in diesen Tagen sprachen. Das ist ein Begriff, der immer wieder anklingt, ob das Evangelien oder Briefe sind. Die letzten Zeiten oder die letzte Zeit, die letzte Stunde, die Zeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Jesu. In Kapitel 6 bis 19 haben wir Prophetie zu dieser Zeit. Parallel läuft Kapitel 6 zu Matthäus 24. Prophetie über die letzte Zeit, die Zeit zwischen Johannes und der Wiederkunft Jesu Christi. Diese sieben Siegelabschnitte sind gleichsam wie Kurzfilme. Johannes wird in Kurzfilmform gleichsam gezeigt, was kommen soll, in groben Zügen. Ein Überblick über die Kapitel 6 bis 19 mittels großen Buchstaben. A, Kapitel 6, die sechs ersten Siegel. Das ist typisch für die Offenbarung, dass zunächst einmal der erste Teil einfach überblickt wird. Die sechs ersten Siegel in Kapitel 6. Am Ende sind wir bei dem sechsten Siegel. Erst ab Kapitel 8 kommt das siebente Siegel. In Kapitel 7 haben wir Zwischengesichte. Es ist typisch, dass zwischen 6 und 7 Zwischengesichte kommen, auch bei den Posaunen. Hier, Kapitel 7, Groß B, Zwischengesichte. Groß C, das siebente Siegel, wieder der Rest bis Kapitel 19. Kapitel 8 bis 19, alles Groß C, das siebente Siegel, und zwar mit sieben Posaunen. Das siebente Siegel wird aufgeteilt in sieben Posaunen. Dazwischen sind dann auch wieder Zwischenstücke oder Zwischengesichte. Kommen wir zurück zu Groß A, den sechs ersten Siegeln. Da merken wir, die fünf ersten Siegelabschnitte werden dort, die dürften parallel laufen. 1 bis 5 dürften Parallelereignisse sein, nicht nacheinander, sondern alles gleichzeitig. Der auf dem weißen Pferd, der auf dem schwarzen und so weiter. Der sechste Siegelabschnitt bringt uns dann in die Nähe der Wiederkunft Christi. Der sechste Siegelabschnitt, ähnlich wie dann später die sechste Posaune. Der siebente Siegelabschnitt mit sieben Posaunen konzentriert sich dann auf eine kurze Endzeit. Kapitel 8 bis 19 sind kurze Endzeit. Das Licht fällt nun konzentriert auf diese kurze Zeit. Nach Kapitel 5, nein, ich lasse das jetzt am besten. Man hat gesagt, dass Kapitel 6 der erste Reiter der Antichristus sei. Ich finde das für unmöglich. Der Antichristus wird zum ersten Mal erwähnt in Kapitel 11, vielleicht Vers 7 da in der Gegend, zum ersten Mal während der Zeit der zwei Zeugen. Wir sind hier noch nicht so weit. In Kapitel 6 beginnt erst die Schilderung der Zeit zwischen Johannes und der Wiederkunft Jesu Christi, sodass es angebrachter ist, meines Erachtens, den auf dem weißen Pferd, wenn nicht gerade Jesus in Person, Christus in Person, dann aber doch das Evangelium, was vielleicht besser ist, da es eher um Sachen geht bei den ersten vier Reitern. Die ersten vier Reiter sind gleichsam Parallelreiter. In Kapitel 5 haben wir ja das Lamm, das die Geschichte in die Hand nimmt, das Buch mit sieben Siegeln. Es passt denn dazu, dass dieses Lamm der Reiter ist auf dem weißen Pferd. Das würde dann übereinpassen mit Kapitel 19, wo er wirklich auf dem weißen Pferd dann wiederkommt. Müsste aber nicht so sein, aber es passt wenigstens dazu. Dieser Reiter marschiert durch die ganze Gegend, siegend und um zu siegen. Das Evangelium wird obsiegen. Gott wird zum Ziel kommen mit seinen Absichten. Nun sagt man, dort ist zwar Bogen, aber kein Pfeil. Und das wäre jetzt typisch vom Antichristen, dass er zwar versuchen würde zu kämpfen, aber er könnte nicht wirklich etwas ausrichten. Dabei übersieht man, dass das Bogen einfach ein Begriff ist für Bogen und Pfeil. Das muss nicht heißen, dass kein Pfeil da war, sondern das ist einfach ein Ausdruck für beides. So kann man das auch gebrauchen. Also die Argumente für den Antichristus sind ungenügend. Die drei anderen sind gleichsam ein Kettengericht. Es heißt, der Friede wird von der Erde genommen. Sehr interessant, denn mit der Zeit des Johannes haben wir den römischen Frieden, die Pax Romana, die bekannt ist in der Altertumsgeschichte, weltweiter Friede in diesem Weltreich. Aber dieses Reich geht bald unter und dann wird der Friede von der Welt genommen und nie mehr seit dem römischen Frieden haben wir einen solchen Frieden auf der Erde. Überall hat es immer wieder Krieg gegeben. Die ganze Zeit. Es hat keinen weltweiten Frieden, sodass der Krieg tatsächlich ein Zeichen ist dieser ganzen Zeit. Er gehört zu den Zeichen dieser Zeit. Krieg ist dann natürlich begleitet von Teuerung und so weiter. Das sind dann die Begleiterscheinungen, Krankheit, Pest. Die drei Reiter gehören zusammen. Dann haben wir die Enthaupteten bzw. die Märtyrer, die nach Rache rufen. Sie haben einen vollkommenen Gerechtigkeitssinn. Gott sagt, noch eine Zeit, bis andere sich zu euch gesellen, dann kommt es. Das ist gleichsam das harrende Gericht. Und dann haben wir das warnende Gericht im sechsten Siegel, wo dann eine Erschütterung kommt. Übrigens, das griechische Wort, das mit Erdbeben übersetzt wird normalerweise, bedeutet eigentlich einfach Erschütterung und bezieht sich in der Offenbarung nicht nur auf Erdbeben, sondern hier und da auch auf kosmische Erschütterungen, so auch in Kapitel 6. Wir gehen weiter, Kapitel 8 bis 19. Nein, noch etwas zum Ende von Kapitel 6, wo wir diese kosmischen Erschütterungen haben. Da möchte ich ein Wort weitergeben von Helmut Frey, der zu dieser Stelle, Ende Kapitel 6, sagt, wenn der zürnt, da heißt es am Ende von Kapitel 6, man sollte den Text lesen. Und sie sagten zu den Bergen, Vers 16, und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Gesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer vermag zu stehen vor dem Zorn des Lammes? Ende Vers 16. Ja. Da sagt Helmut Frey, wenn der zürnt, das Lamm, der für uns den Zorn Gottes getragen hat, wer kann dann noch bestehen? Wenn Gott Lamm geworden ist, und dieses Lamm hat den ganzen Zorn Gottes getragen. Und wenn dieses Lamm, das unsere Sünde und den Zorn Gottes getragen hat, wenn dieses Lamm einmal anders reagiert und zornig wird, das den Zorn Gottes getragen hat, dann kann doch niemand mehr bestehen. Die Frage ist berechtigt. Und diese Frage, wer kann bestehen, wird in Kapitel 7 beantwortet. In Kapitel 7 haben wir zwei Gruppen. Die Versiegelten auf der Erde, die zählbare Schar und dann die unzählbare Schar im Himmel. In Kapitel 7 haben wir zwei zwischengeschaltete Gesichter vor dem Beginn des siebenten Siegelabschnittes. Das erste Gesicht ist auf der Erde, das zweite im Himmel. Die Versiegelten sind eine genau gezählte Schar. Die Angekommenen sind eine nicht zu zählende Schar. Es ist nicht ganz klar, wer die erste Gruppe sind. Die Frage ist, haben wir Israel hier im gewöhnlichen Sinne aufzufassen? Haben wir die Zahlen im üblichen Sinn aufzufassen, die Namen der Stämme? Oder ist das Bildsprache? Es ist nicht ganz klar. Man könnte hier in der Tat Israeliten erkennen oder erkennen wollen. Und dann als nächstes hätten wir die alle Stämme aller Völker im Himmel. Aber möglich wäre auch, dass dies ein Bild wäre für die Gemeinde hier auf der Erde, die bewahrt werden soll vor den Stürmen. Die vier Winde sollen gebunden werden und es soll die Gemeinde Gottes sichergestellt werden. Beides ist möglich. Ich tendiere normalerweise zu einer üblichen Auffassung der Begriffe, sodass man hier an Israel denken könnte. Das hätte auch seinen Sinn, denn die Frage könnte aufkommen, was geschieht mit Israel in dieser ganzen Zeit? Israel scheint mit 70 nach Christus irgendwie in die Vergessenheit zu geraten. Und es könnte sein, dass Gott seine Hand auf dieses Volk legen wollte, dass das dies damit zu sagen gesagt werden wollte. Dann haben wir die große Schar der Erlösten in den Versen 9 bis 17. Kommen wir zu den Kapiteln 8 bis 19. Da haben wir das siebente Siegel oder den siebenten Siegelabschnitt. Und der wird aufgeteilt in sieben Posaunen. Hier haben wir nun den allerletzten Abschnitt der letzten Zeit. Dies ist die letzte Zeit der letzten Zeit zwischen Johannes und Wiederkunft. Diese steht uns noch bevor, möglicherweise. Vielleicht hat sie schon begonnen. Es ist nicht ganz klar, wo sie beginnt. Eine Zeit der Zuspitzung des Kampfes um das Reich, um die höchste Herrschaft. Einteilung, jetzt in arabische Zahlen. Einleitendes haben wir in Kapitel 8, 1 bis 6. Die ersten sechs Verse sind einleitender Art in Bezug auf diese sieben Posaunen. Zweitens, in den Versen 7 bis 12 haben wir ähnlich wie bei den Siegeln einen schnellen Überblick, die vier ersten Posaunen, die Natur angreifen. Interessant ist, dass zunächst die Umwelt des Menschen angegriffen wird. Das soll den Menschen zum Erwachen bringen. Schau einmal, deine Existenz ist bedroht, aber du lebst noch. Rufe doch den Herrn an. Das sind alles Signale. Gott ruft den Menschen durch diese Naturkatastrophen. Aber dann mit der Zeit wird der Mensch selbst angegriffen. Ja? Das ist die Reihenfolge. Zuerst die Umwelt und dann der Mensch selbst. 7 bis 12, Kapitel 8, die vier ersten Posaunen. Drittens, im letzten Vers von Kapitel 8, Vers 13, haben wir die Ansage. Die übrig gebliebenen Posaunen werden jetzt die Form von drei Wehe annehmen. Wehe, Wehe, Wehe. Die drei letzten Posaunen. In Kapitel 9 haben wir die ersten zwei oder Posaune 5 und 6. Das wäre dann viertens. Kapitel 9, Wehe 1 und 2, wo besonders von dämonischer Tätigkeit die Rede ist. Und dann fünftens, Kapitel 10, Vers 1 bis Kapitel 11, Vers 14. Wir haben die sechste Posaune hinter uns. Jetzt sind wir wieder zwischen 6 und 7. Und ähnlich wie vorhin haben wir zwischen 6 und 7 Zwischengesichte. Hier haben wir zwei Zwischengesichte. Ähnlich wie in Kapitel 7 zwischen sechstem Siegel und siebtem zwei Zwischengesichte waren. Erstes Gesicht, Kapitel 10, von dem großen Engel und in Kapitel 11 von den zwei Zeugen. Sechstens, wieder der Rest bis Kapitel 19, 11 Vers 14 bis 19 Vers 21, wir kommen wieder zur Wiederkunft Jesu Christi. 11, 14 bis 19, 21 sind Prophetie zur siebenten Posaune und speziell zum dritten Wehe. Wenn man jetzt dieses Nummer 6, Kapitel 11, Vers 14 bis Ende, wieder unter die Lupe nimmt und dieses aufteilt, die Prophetie zur siebenten Posaune bzw. zum dritten Wehe, dann haben wir in Kapitel 11, dem zweiten Teil des Kapitels, ab Vers 14, erste Mitteilungen, ähnlich wie das vorhin der Fall war, erste Mitteilungen. Da ist die Rede von einem offenen Himmel und die Bundeslade, der Gnadenthron wird gesehen. Offener Himmel, Entschuldigung, stimmt das? Kapitel 11, Vers 18. Und die Völker waren zornig und dein Zorn ist gekommen. Dies ist also ein Vorwegnehmen des Sieges in Lobform. Auch die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden. Und die Zeit, den Lohn zu geben deinen Sklaven, deinen Dienern, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen oder Geringen und den Großen und die zu verderben, die die Erde verderben, hier ist es, die zu richten. Und es wurde geöffnet, das Heiligtum Gottes im Himmel. Und es wurde gesehen, die Lade seines Bundes in seinem Heiligtum. Ja. Der Himmel ist offen für die Gemeinde. Der Gnadenthron ist zugänglich. Die Gemeinde darf in dieser schweren Zeit zum Gnadenthron kommen, denn Gott kämpft für die Seinen und tritt für sie ein. Immerhin ist es ein Thron, wo ein König herrscht, aber es ist ein Gnadenthron, weil der König zum Gnädigen geworden ist für seine Erlösten. Das wäre Klein A gewesen, erste Mitteilungen 11, 14 bis 19. Kapitel 12 und 13, Klein B. Kapitel 12 und 13. Hier haben wir zwei Gesichter, die den Hintergrund erhellen, für diese kurze Zeit. Wir sind hier in der letzten Phase, bevor Jesus auf den Ölberg wiederkommt und seine Feinde besiegt. Und jetzt wird gezeigt, was sich da eigentlich abspielt. Kapitel 12 zeigt, dass Gott mit seinem unsichtbaren Feind fertig wird. Dort wird der unsichtbare Feind gezeigt. Kapitel 13 wird der sichtbare Feind, der Antichristus, gezeigt. Übrigens, Antichristus heißt eigentlich nicht stellvertretender Christus, sondern Christusgegner. Wenn man den Gebrauch von Anti in zusammengestellten Wörtern studiert. Manchmal denkt man, der Antichristus wäre für Israel ein falscher Christus. Ich denke, das wird der falsche Prophet sein. Der wird ein falscher Prophet sein, ein falscher Christus. Man muss unterscheiden zwischen Anti und Pseudo. Pseudo übersetzt man mit falsch. Anti ist Gegner. Falscher Messias wäre nicht Antichristus, sondern Pseudo-Christus. Und das, der Pseudo-Christus, der falsche, denke ich, wird der falsche Prophet sein. Aber der Antichristus ist der, der sich für Gott selbst hält und der einfach gegen alles ist, das Gottes ist und das Christus meint. Hier haben wir also die zwei Gesichter, die von den zwei Feinden Gottes sprechen. Klein c, die Kapitel 14 und 15 sind dann Bilder und Stimmen zu den letzten Erdengerichten, den Zornschalen. Bei diesen Erdengerichten, die dann in Kapitel 16 beschrieben werden, bei diesen sieben Zornschalen, haben wir es dann mit dem antichristlichen Reich zu tun und am Ende speziell mit Babylon. Das Augenmerk Gottes ist offenbar ganz besonders gerichtet auf falsche Religion, auf ein großes System, das sich anmaßt, die rechte Religion zu sein. Und mit diesem Babylon befassen sich dann die Kapitel 17 und 18. 17 und 18 sind Ergänzungen zum Ende von Kapitel 16, wo dann in Kapitel 17 die Hure auf dem, Tier geschildert wird. Da haben wir eine Verdeutlichung. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Da muss man wohl zurückgehen auf Daniel 8. Übrigens, das Tier von Kapitel 13 und 17 ist rot nach Kapitel 17 und das ist die Farbe des Drachen von Kapitel 12. Der Drache verleiht seinem der Person, der er innewohnt und gebraucht, dieser Person, die er gebraucht, seine Macht und sein ganzes Wesen. Die Macht Satans schimmert durch die Gestalt des Antichristus. Er ist rot, das heißt, hat dasselbe Wesen. Äußerlich, geschichtlich, ist der Antichristus ein Panther oder Leopard. Es gibt zwei verschiedene Wörter für dieses Tier. Nach Daniel ist das Griechenland. Und ich habe mir mal in die Zeit genommen, um in Geschichtsbüchern nachzuforschen, wie sieht man die Geschichte, den Einfluss auf Europa. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, aber hier wird schon gesagt, was die Geschichtsbücher längst erkannt, was die Historiker auch erkannt haben, dass unsere Zeit vornehmlich von Griechenland gekennzeichnet ist. Die Struktur ist römisch, die Gesetzgebung. Die Gesetzgebung Europas ist anders als England. England wird hineingezogen in Europa. Es tut sich aber schwer damit. England hat eine grundsätzlich andere Gesetzgebung. Aber die Europäer haben ihre Struktur geändert, als die vielleicht im Mittelalter in dieser Zeit, Studenten aus Deutschland und so weiter nach Italien gingen und dort Jura studierten. Das habe ich mir von einem Juristen sagen lassen. Die kamen dann zurück und das Gesetzeswesen wurde verändert. Wir haben hier eigentlich alte römische Struktur in unserem Gefüge, in unserem legislativen Gefüge, sodass wir politisch römisch sind, kulturell griechisch sind. Aber interessant ist, dass der alte asiatische Griechenland war europäisch. Aber vor dem gab es zwei Weltreiche, Babylon und Persien oder Medo-Persien. Und diese haben auch ihren Einfluss zurückgelassen. Wie heißt es in Kapitel 13? Pfoten wie eines Bären und Kopf, glaube ich, wie ein Löwe. Immer noch Einflüsse aus dem alten Persien und Babylonien. Mit anderen Worten, alle Geschichte hinterlässt seine Spuren. Wir sind oder die Menschheit ist beeinflusst von der Geschichte. Und in der Endzeit nimmt es eine besondere Gestalt an. Das ist bestimmend für oder eine Hilfe auch für Kapitel 17, das geht etwas zu schnell. Kapitel 18 sind dann verschiedene Stimmen zum Fall Babylons. Kapitel 19, erster Teil, Lobpreis Gottes für seinen Endsieg. Und der zweite Teil ist dann die Erzählung, wie Christus kommt und tatsächlich seine Feinde besiegt. Kapitel 20 bis 21 sind dann die abschließenden Kapitel, Abschluss der Weltgeschichte, Erzählung vom Neuen, das kommt, und die Schlussworte, die ja ganz besonders schöne Worte sind. So, wir sind zum Schluss gekommen. Vielleicht die letzten Worte zum Schluss, um als Segen uns zu gelten. Der, der diese Dinge bezeugt, sagt, ja, ich komme mit Schnelligkeit. Und Johannes fügt hinzu, wahrlich, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn, die Gnade Jesu Christi, sei mit euch allen. Wahrlich. Mit diesem Wort, glaube ich, können wir wieder zu unseren verschiedenen Aufgaben gehen.